Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über unser Mallorca Offsite mit der gesamten Company. Naja, das stimmt nicht, mit dem OKR-Team. Und im zweiten Teil haben wir Martin Wenk zu Gast. Er redet ganz viel über Geomarketing mit uns. Und ja, wie das eigentlich die Zukunft vom Marketing beeinflussen wird, wie KI unsere Maßnahmen beeinflussen wird. Und ich fand es super spannend, würde auf jeden Fall gerne nochmal ein Follow-up mit ihm machen in sechs Monaten bis in einem Jahr, um zu sehen, was davon eintritt und was nicht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wo sitzen wir gerade?
Wir sitzen auf Mallorca. Immer noch, haben wir im letzten Podcast erzählt, aber diesmal mit der Company.
Wir hauen hier nicht mehr ab.
Wir hauen nicht mehr ab. Und ich muss ganz kurz sagen, ich habe ein bisschen das Gefühl, das fühlt sich wie so ein Sommerhaus an.
Das also, Sommerhaus der Stars hat ja auch Ria, unsere Creator Managerin, also Head of Creator Management, hat das auch in ihren Stories so dokumentiert.
Ja, genau. Und kennst du noch, früher gab es doch immer dieses ARD-Sommerinterview, was dann so draußen war, so ein bisschen mehr laissez-faire?
Nee. Mm-mm.
Es gab immer, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, ob es mit dem Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin war, aber immer so ein Interview mit einem prominenten Politiker oder einer prominenten Politikerin draußen in einem etwas entspannteren Umfeld. Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen der Vibe ist hier. Also wir arbeiten trotzdem, ziehen trotzdem natürlich durch. Das ist der wichtigste Fokus. Aber du hast natürlich in so einem Setting nochmal eine andere Atmosphäre. Und das finde ich super. Und wir dachten uns, wir erzählen mal kurz, was wir hier eigentlich machen.
Ja.
Oder mit der Company?
Wir machen OKR Offsite.
Genau, also wir haben intern ein OKR-Team, Objective Key Results, ein damals von Google erfundenes Tool bzw. Methodik, um eine Firma zu steuern, die gleichen Ziele zu haben und die eben messbar zu machen. Und bei uns ist das so aufgeteilt, dass wir über die Firma hinweg vier Ziele haben, die mit unserer Vision, mit unseren Werten und mit dem Markt übereinstimmen und da, wo wir hinwollen. Und da haben wir vier Ziele definiert, die dann die jeweiligen Skill-Owners, also die Leute, die verantwortlich sind für das Gewerk, übersetzt haben in messbare Ergebnisse. So, und da gibt es quasi einmal im Quartal gucken wir uns die neuen Ergebnisse an, passen die an, schauen, wie wir irgendwelche Hindernisse oder irgendwelche Blocker entfernen können, und so steuern wir und entwickeln wir die Agentur. Und mit diesem Team sind wir jetzt nach Mallorca gefahren, um an die abseits von den OKRs an Themen zu arbeiten, die die Firma betreffen. Also nicht in der Organisation, sondern an der Organisation. Also das sind größere Themen wie Strukturen, Prozesse, Standards etc. pp. Und wir haben das so gemacht, dass wir sind, glaube ich, vier Tage hier, dass wir am ersten Abend, als wir angekommen sind, haben wir also eine Art Topic Collection gemacht. Also wir haben wirklich die ganzen Leute gefragt, was sind denn gerade die Themen, die euch bewegen an der Firma, die wir tackeln sollten. Da haben wir die priorisiert und da hatten wir jeden Tag zwei Working Sessions, jeweils zwei Stunden, und haben sind sehr tief reingetaucht, zu verstehen, was ist das Problem, also auch Unterscheidung zwischen Symptomen und Ursache, wirklich die Ursache zu verstehen, und sind dann in kleinen Gruppen, haben wir da an Lösungen und Konzepten gearbeitet, und das war sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich.
Genau, ich glaube, das Feedback, was wir vom Team bekommen haben, was auch voll gut war, ist, dass wir das nächste Mal besser organisieren müssen und dass wir nächstes Mal noch mehr an der Firma arbeiten müssen, weil es war so ein bisschen das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Ich will nicht sagen, übers Bein gebrochen, aber die Vorbereitung
war schon sehr kurzfristig.
Genau, war alles sehr kurzfristig, und ich fand es voll gutes Feedback und freue mich mega auf nächstes Jahr.
Same.
Viel Spaß im zweiten Teil.
Martin Wenk leitet bei Ketchum Germany den Bereich Generative Engine Optimization, auch kurz GEO genannt. Und er gehört zu den ersten in DACH, die GEO als eigene Disziplin denken. Heute geht es um die Frage, wie sehr Social und Creator Content darüber entscheiden, ob eine Marke in Claude, Gemini, ChatGPT und Co. überhaupt vorkommt. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
Hello, vielen Dank. Thanks for having me.
Freue mich sehr doll, weil das ist so ein großes Thema. Ich habe das Gefühl, die ganze Branche, alle Marken auf jeder Konferenz, in jedem Artikel reden über GEO. Es ist gerade das Buzzword in jedem Marketing-Deck. Was ist GEO denn wirklich und woher kommt der Begriff?
Also GEO steht für Generative Engine Optimization und das beschreibt im Grunde die Optimierung von Inhalten in KI-Systemen, also ChatGPT, Gemini, Perplexity, you name it. Und der Begriff ist so entstanden, weil sich natürlich das Suchverhalten, was wir ja online an den Tag legen, jetzt gerade im Moment total verändert eigentlich, ne? Also viele kennen diesen Begriff SEO noch, also Search Engine Optimization, aber das, was jetzt halt gerade passiert, passt eigentlich gar nicht mehr so zu dieser Disziplin. Ne? Man hat früher bei Google irgendwas eingegeben, hat da 10 blaue Links gekriegt und geklickt und ist dann da irgendwie auf Webseiten gekommen. Aber heute gehen ja Menschen eher in ein KI-System, also ChatGPT, Gemini, und fragen halt da direkt Fragen rein und kriegen eine, ja, individuelle Antwort. Also wir gehen in einen Dialog mit einer Maschine. Und ja, genau da wird sich jetzt künftig halt dieses ganze Sichtbarkeitsdiskussion entscheiden. Und ja, das Spannende daran ist es halt, dass SEO nicht jetzt nur einfach SEO für ChatGPT ist. Ne? Manche behaupten das irgendwie. Klar ist SEO irgendwie so eine gute Hausaufgabe, die man gemacht haben muss. Aber SEO will ja eigentlich primär Klicks erzeugen. Und bei SEO geht es halt vielmehr darum, dass eigentlich die dass ich oder die Marke dann Teil der Antwort wird. Und weil wenn ich jetzt bei ChatGPT was frage, dann geht es natürlich sehr auch so um, der gibt mir ein Ranking von irgendwie bestimmten Marken oder Erwähnungen oder sowas, ne? Der zitiert vielleicht auch mal was oder gibt mir dann eine bestimmte Einordnung zu einer bestimmten, ja, zu einem Thema oder zu einer Branche. Und ja, man muss halt sagen, wenn die KI dich dann halt nicht erwähnt, dann existierst du ja praktisch für Nutzer nicht mehr. Und ja, das ist jetzt gerade halt dieses Thema, wo es für Marken extrem wichtig und relevant wird. Und ja, weil KI ja eigentlich so ein digitaler Berater wird, ne? Und das ist halt so das Ding, so technisch gesehen geht es halt nicht mehr so um dieses ganze Verlinkung und hin und her, sondern mehr um so Verständnis, Semantik, Kontext, ne? Es geht auch um Quellenbewertung, auch so technische Entitäten von Webseiten und ja, dieses klassische Suchmaschine hat sich jetzt halt so verändert, dass es viel mehr auf, ja, auch Glaubwürdigkeit und Verständlichkeit geht, ne? Und deswegen wird jetzt auch langsam Social wieder wichtiger, also alles, was natürlich so organische Social-Diskussion ist, so irgendwie Reddit, YouTube, das nimmt dann natürlich auch Einfluss drauf. Und ja, das sehen wir auch eigentlich in fast allen Analysen, die wir machen.
Jetzt hast du es schon angeteasert. Wie beeinflusst man denn SEO konkret jetzt über den Social Media Mix? Also über Creator, Paid, Owned, also wie sieht quasi eine gute SEO-Social Media Strategie aus?
Mhm. Also die größte Fehlannahme, das meinte ich ja eben schon so, ist anzunehmen, dass SEO eigentlich nur Webseiten-Hausaufgabe ist, ne? Also dass man diese SEO-Hausaufgabe machen muss. In Wirklichkeit spielen halt die Social-Plattformen jetzt doch auch immer mehr eine enorme Rolle, weil die LLMs lernen halt auch, wie echte Menschen über, ne, Themen oder Marken dann sprechen. Also alles, was bei Reddit, YouTube, aber auch zum Beispiel in TikTok-Kommentarspalten oder, ne, alles, was so Community-Inhalt ist, das gewinnt gerade massiv an Bedeutung. Und man kann eigentlich sagen, dass man so eine Geostrategie in so einem Triangel aufbaut, also in so drei Ebenen. Es gibt einmal halt, ne, alles, was Owned Media ist, also, ne, alles, wo ich selber die Kontrolle über meine Marke habe. Ne, Brand-Websites, irgendwelche FAQs, die, also meine eigenen Social Media Kanäle, also alles, was ich hochlade, was ich beschrifte, wo ich irgendwie Produktinformationen reingebe, also der Content, den ich halt klar machen kann und verständliche Informationen semantisch so verarbeiten kann, dass sie dann die LLM verstehen kann. Da muss man ein bisschen gucken, dass man den Maschinen das halt auch so zugänglich wie möglich macht, ne? Also weil, weiß ich nicht, jede Paywall ist halt eine Hürde für eine KI. Jedes JavaScript kann eine Hürde sein. Also man muss halt auch aufpassen, wie dann Videos zum Beispiel integriert sind. Und die zweite Ebene ist dann sozusagen diese Earned- und Social-Creator-Media-Ebene. Das wird, glaube ich, meiner Meinung nach noch eine der wichtigsten. Es ist nämlich schon sehr wichtig. Wir sehen, dass das Earned Media gerade super auf SEO einzahlt, ne? Also wenn jetzt irgendwie 10 unabhängige Creator deine Marke immer wieder in so einem ähnlichen Kontext erklären oder erwähnen, entsteht dann für die KI halt auch ein Muster, ne? Genau daraus bildet das Modell dann diese Wahrscheinlichkeiten, Markenassoziationen, also alles, was rund um deine Marke dann ja, passiert. Und man könnte halt fast sagen, dass dieser ganze Social Community oder halt auch Influencer-Content dann auch so ein bisschen die neuen Trainingsdaten für eine Marke, also von einer KI dann halt sein. Und man könnte halt noch sagen, also die dritte Ebene ist ja dann, ne, Paid habe ich jetzt noch nicht genannt. Paid wird jetzt in Geo nicht verschwinden. Das ist noch nicht so relevant, aber es wird sich einfach verändern. Wir werden nicht mehr auf so klassische Reichweite Paid reinsetzen, sondern viel wichtiger sind halt Inhalte, Diskussionen, Erwähnungen, auch so semantische Spuren. Also ein virales TikTok ohne Kontext bringt einer KI halt weniger als jetzt ein kleiner Creator, der viel Expertise hat und eine klare Produkterklärung macht. Und deswegen würde ich sagen, eine wirklich gute Geo-Social-Strategie arbeitet sehr kanalübergreifend. Ne? Also man kann dann so gehen, YouTube liefert irgendwie strukturierte Informationen, du kannst da Transkripte hinterlegen, Schrift ist immer so das A und O für KIs. Reddit liefert dann diese authentischen Community-Diskussionen, da kannst du dann auch gegebenenfalls so moderieren und sowas wie LinkedIn dann halt diese Expertenautorität. Also ne, das ist dann so TikTok kulturelle Relevanz, semantische Trendsignale, also alles kann man eigentlich so verbinden, weil alles irgendwo eine Funktion hat, um halt langfristig eine hohe AI-Visibility zu kriegen.
Und hast du einen Case, du machst ja jeden Tag Geo-Analysen, das ist ja dein Job. Hast du einen Case, wo du sagen kannst, dass ein Social-Signal die AI-Sichtbarkeit wirklich verändert hat? Du musst auch keine Namen nennen.
Also der stärkste Effekt, den ich bisher gesehen habe, war eigentlich ein Case, wo es sehr um so Mythen geht und so schlechte Darstellungen bei einer KI und wo dann eine Community halt sehr geroastet, sehr gebasht hat. Und wir haben halt eine Marke betreut, die so im Sektor FMCG unterwegs ist und die hatten halt ein großes Problem mit so negativen Reddit-Diskussionen, vor allem wenn es um Inhaltsstoffe, Produktsicherheit geht und sowas. Und ne, weil viele Leute dann immer behauptet haben, sie wüssten es besser, ne? Oder sie haben irgendwie bestimmte Erfahrungen gemacht. Und auf deren Webseite war natürlich alles so relativ sauber geführt, aber diese SEO-Daten waren halt eigentlich gar nicht so sichtbar. In den KI-Worten wurde plötzlich irgendwie erwähnt, was irgendwelche Leute auf Reddit oder irgendwie Influencer halt besprochen haben. Und diese Community-Diskussionen und Fachforen auch und auch sowas wie Journalistenartikel haben dann sozusagen eine Studie veröffentlicht, die auf die Produktsicherheit und die Inhaltsstoffe geht und das sozusagen bewiesen hat. Das haben wir auch mit einer renommierten Uni gemacht und wir haben dann sozusagen dieses Futter, was wir dann hatten, in die Social-Kanäle und in Earned Media und auch auf der Webseite sozusagen so miteinander verbunden, dass dann ja das Muster entstanden ist und das dann auch die öffentliche Wahrnehmung ja geleitet hat, beziehungsweise in der KI dann verändert hat. Und da konnte man wirklich sehen, dass wenn du ChatGPT dann irgendwie gefragt hast, so ja, das und das Produkt, ist das schlecht für, weiß ich nicht, meine Haut oder so, da hat dann die KI gesagt, also laut Hersteller eigentlich nicht, aber es könnte sein, dass, weil viele Leute darüber sprechen, so und so. Ne? Und nachdem wir dann diese Aktion gemacht haben und das in Reddit auch richtig moderiert haben, danach kam dann sehr, sehr schnell auch in der KI, vor allem bei ChatGPT und Gemini, kam die Antwort, nein, Punkt. Das ist nicht so, das ist nicht schlecht für deine Haut. Hier ist übrigens eine Studie, die beweist das auch nochmal. Also ne, es ist natürlich, Social ist nicht so der Hauptaspekt für Geo, aber es ist halt ein guter Distributeur dann, um dieses Muster dann nochmal so zu validieren. Und das hat halt diese AI-Visibility eigentlich komplett geändert. Also es ging dann häufiger um Sicherheit, transparent, ne, und Experteneinschätzung. Also das war dann das, was extrem gut funktioniert hat, um KI dahin zu trainieren, dass das eben nicht so ist, wie es aus verschiedenen Quellen sich die Informationen gezogen hat. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass Geo eigentlich viel, viel näher an Kommunikationsstrategie ist, ne, wo ja irgendwie Social PR drin ist, als jetzt an so einem klassischen SEO.
Ja, also total spannend, wie du diese unterschiedlichen Kommunikationsinstrumente strukturierst, wie die sich gegenseitig befruchten und wie die dann auch zusammenspielen. Und jetzt nochmal mit Blick auf Social, du hattest das eben kurz angerissen, aber ich würde gerne mal ein bisschen tiefer reinbohren.
Ja, klar.
Weil das meintest du ja auch, also nicht jeder Social Content wird von LLMs aufgegriffen oder ist perfekt dafür gemacht. wie sieht denn geotauglicher Content auf Social konkret aus und was sind auch so die wichtigsten Unterscheidungspunkte zu klassischem Social Content?
Ja, wir müssen ja gucken, wenn, also viele Social-Inhalte sind ja im Moment noch für Menschen optimiert, ne? Dass wir irgendwie ein schönes Bild sehen oder irgendwie eine Emotion kriegen, aber Maschinen haben das ja eigentlich nicht. Und geotauglicher Content funktioniert da so ein bisschen anders. KI-Systeme bevorzugen halt sehr Schrift und bevorzugen auch Inhalte, die sehr strukturiert, sehr verständlich und halt irgendwie semantisch gut verbunden sind. Und das bedeutet konkret, dass so reine Meme-Posts oder eben abstrakte Kampagnen oft wenig Geowirkung haben, ne? Weil das dann so spezifisch auch ist und so werblich, dass die KI das dann nicht als relevant bewertet. Und Inhalte, die halt Fragen beantworten, Probleme erklären und halt Expertisen geben, die auch sehr aktuell sind, die funktionieren halt gut. Also man könnte sagen, besonders stark sind so Formate wie Tutorials, Erklärvideos, auch so strukturierte Karussells mit Schrift, ne, FAQ-Posts, vielleicht auch so Creator-Reviews. Das ist eigentlich alles, was gut funktioniert, wenn sozusagen die Hausaufgaben gemacht wurden, weil der riesigste oder der größte Hebel ist eigentlich Subtitles, Transcripts, Captions, ne, alles, was Text ist. Viele vergessen halt, dass ja so KI-Systeme Videos halt nicht so gut auslesen können, wenn das halt alles nicht gegeben ist, wenn die Beschreibungen da nicht richtig gegeben sind. Und diese sprachliche Struktur ist dann eigentlich echt das Wichtigste. Und man muss halt auch so ein bisschen darauf achten, wenn wir uns natürlich auf Social bewegen, ist es sehr Pop-Culture, Irony, Abkürzungen. Wir arbeiten mit extrem kreativen Hooks so in den ersten paar Sekunden. Ja, eine LLM checkt das aber nicht unbedingt so, wenn jetzt irgendwie ja Ironie da gespielt wird. Und LLMs brauchen halt diese Klarheit und den Kontext. Und ja, wenn ein Creator beispielsweise sagt, das ist der beste Laufschuh für Anfänger mit Knieproblemen, dann verstehe ich KI da direkt so, okay, semantische Einordnung, das ist geo-relevant. Und da muss man halt auch darauf achten, dass auch der Social Content ja so auf Konsistenz ausgelegt ist, ne? Also wenn dieselben Markenattribute immer wieder auftauchen, dann entsteht so ein stabiles semantisches Markenbild. Und ja, genau das beeinflusst dann halt die KI-Systeme in der Beschreibung auch für Social.
Cool. Mich erinnert so ein bisschen an dieses legendäre, ich glaube, YouTube-Content-Modell von Google mit Hygiene, Hub und Hero. Ist ja so dieses, wenn ich mal sagen würde, Hygiene-Themen, sehr informativ, rational auf Problemlösungskommunikation zu gehen. Und ich finde es auch spannend, was du sagst, so dass man eigentlich zwei Zielgruppen hat. Du hast auf der einen Seite ab sofort immer noch die Menschen und du hast auf der anderen Seite die Maschine oder die KI, für die du halt eben Content schaffen musst.
Das wird eine ganz, ganz feine Linie sein, sozusagen einen Content zu kreieren, der wirklich für beide super verständlich ist und super ansprechend
auch. Ja, total. Kleines Gedankenexperiment. Wenn ein Head of Social jetzt 100.000 Euro Budget bekommt für Geo, wofür würde er oder sie das als allererstes ausgeben und was würde er oder sie vielleicht auch nicht machen, wenn du ihn oder sie beraten würdest?
Also ich würde als erstes, viele gehen ja bei so einer Frage dann sehr so in, ja, wir buchen Media ein und wir knallen ganz viel Geld irgendwo rein. Und ich habe ja eben gesagt, also so Reichweitenoptimierung ist, glaube ich, so das Irrelevanteste dann. Also da würde ich erstmal Geld rausziehen, beziehungsweise nicht so viel Geld investieren. Ne? Viele Kampagnen kaufen irgendwie Aufmerksamkeit, aber erzeugen jetzt nicht so wirklich langfristige Relevanz. Und ja, für Geo bringt mir halt eine Million irrelevante Impressionen jetzt auch nicht so viel. Ich würde halt lieber irgendwas Expertiges machen. Deswegen würde ich halt eigentlich einen großen Teil des Budgets in Journalisten und Creator mit einer hohen Glaubwürdigkeit fließen lassen. Weil es geht auch immer so bei Geo um Domain Authority, also ne, wie autoritär, wie aktuell und wie experienced ist eigentlich eine Quelle, die dann über meine Marke spricht. Und das muss ja jetzt nicht unbedingt der größte Creator sein, sondern eigentlich der mit der echten Themenautorität. Und also alles, was Nischen-Creator sind oder halt irgendwelche Community-Stimmen, die können diese Probleme glaubwürdig erklären und Lösungen einordnen. Der zweite Block, den ich halt investieren würde, wäre in die Content-Infrastruktur. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, jene ist ein Faktor. Also man muss sich halt doch auch nochmal gut angucken, wie eine Marke sich selber aufstellt und wie sie selber ihre Kanäle bespielt. Also viele Marken haben gar keine KI-lesbaren Inhalte. Also ich würde halt massiv in so FAQ-Content, strukturierte Produktseiten, wo nicht nur die Inhaltsstoffe stehen, sondern wo auch so ein bisschen Kontext gegeben wird. Ich würde absolut alle YouTube-Videos screenen und würde da komplette Transkripte hochballern. Und würde halt so Expertenvideos dann auch sozusagen auf meine Seite stellen, damit das halt direkt verbunden ist. Und man könnte halt dann noch Geld mitnehmen, in die Hand nehmen, um halt LinkedIn-Inhalte zu generieren. Weil ich merke jetzt auch immer wieder in meinen Analysen, Perplexity zitiert auch oft so LinkedIn und LinkedIn-Persönlichkeiten und LinkedIn-Experten. Und das ist halt super gut. Und ich habe das jetzt auch zum Beispiel bei einer Marke gehabt, die hatte so Podcasts auf ihrer Webseite. Und dann meine ich so, ja, wo ist denn das Transkript dafür? Wo sind die Subtitles? Habt ihr die irgendwo hinterlegt? Ist das irgendwo eine PDF? Ja, das liegt irgendwo, schlag mich tot, ganz unten irgendwo. Und dann habe ich mir das angeguckt und meinte so, ja, das ist halt irgendwie ein Download. Das kann man, also setzt es doch einfach auf die Webseite, dass man es halt öffnen kann direkt, ohne irgendwie eine Hürde noch zu haben. Weil das ist halt das Geogold, was irgendwo liegt. Und den letzten Punkt, den ich halt noch investieren würde, wäre Monitoring. Also ne, Geo ohne Messung ist irgendwo blind. Das ist in die Tüte ins Blaue reingearbeitet. Also Marken müssen auch verstehen, wie sie in ChatGPT, Gemini, in Perplexity dann beschrieben werden. Und da ändern sich dann halt auch die KPIs. Also man geht dann halt sehr so nach AI-Visibility. Man setzt sich auch so Prompt-Libraries auf, die man immer wieder testet, um dann halt eine Entwicklung zu sehen. Und man kann halt auch genauso gut so Wettbewerbsbenchmarks machen. Und Und dann einen anderen, also den, wenn ich dann noch was von den 100.000 übrig habe, dann würde ich den letzten Teil eigentlich in so Community-Management stecken. Community-Management, Reddit, das wird echt immer wichtiger, weil, dieses ganze Thema Manipulation ist irgendwie so groß, dass man halt wirklich investieren muss für echte Präsenz. Und ja, Marken unterschätzen das eigentlich immer massiv, wie sehr diese Communities ihre Narrative beeinflussen können.
Wie mache ich das denn bei Reddit? Weil da kann man ja Threads als Marke kaum kontrollieren oder beziehungsweise weniger kontrollieren. Wie gehe ich als CMO mit diesem Kontrollverlust ja irgendwo um, wenn UGC zu einer der wichtigsten Geoquellen wird?
Ich glaube, den muss man einfach absegnen langsam. Man muss sich jetzt darauf einstellen, dass man nicht mehr so viel Kontrolle darüber hat. Jahrzehntelang wollten irgendwie Marken so Narrative kontrollieren. Ja, das funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr mit KIs, weil sie halt diese authentischen Diskussionen viel lieber mögen als kontrollierte Markenkommunikation. Ich glaube, der größte Fehler ist halt, gegen die Community zu arbeiten. Also Nutzer merken das sofort, wenn Marken irgendwo in Diskussionen reingehen, da irgendwas manipulieren wollen oder was ändern wollen. Und KIs erkennen das halt auch langfristig dann, ne, wenn das so ist. Und ich glaube, CMOs müssen lernen, einfach, dass Transparenz wichtiger ist als Perfektion. Das ist, glaube ich, sehr schwer für Leute, die im Marketing arbeiten. Aber wenn echte Nutzer halt differenziert über eine Marke sprechen, ist das oft wertvoller als 100 Kampagnenbotschaften, die irgendwo reingeballert werden. Und das heißt halt eben Kontrollverlust. Aber gleichzeitig entsteht dann halt auch immer gut eine Glaubwürdigkeit. Und die gute Nachricht ist, dass man das ja so wenigstens lenken kann und das halt nicht durch Zensur, sondern durch halt bessere Informationsangebote einfach. Und wenn ich mehr erkläre, mehr Expertise reingebe, dann verschiebt sich halt die semantische Wahrnehmung. Und wenn ein Produkt halt eben auch scheiße ist, dann würde ich mir mal überlegen, ob ich nicht vielleicht mal auf meine Nutzer und Communities höre und daran was ändere. Weil ich glaube, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo es wichtiger ist, dann darauf zu hören und das Produkt eventuell zu ändern, anstatt halt Inhalte oder Inhalte zu ballern, die dann sagen, nee, so ist das nicht. Und dafür ist Reddit halt ein gutes Beispiel. Ich weiß, man kann da halt irgendwie als Marke auch reingehen, man kann da auf Werbung schalten, aber ich würde halt einfach versuchen, bestimmte Threads, die für mich wichtig sind oder für meine Marke wichtig sind, da halt echte Sprache, echte Probleme auch, echte Meinungen reinzugeben, also wirklich mal ehrlich mit den Leuten zu sein. Und deswegen glaube ich halt, dass, ne, wenn das so in die Sparte Community Management fällt, würde ich halt sagen, dass Community Management halt viel, viel wichtiger und viel, viel strategischer eingesetzt werden muss als klassisches Campaigning.
Ja, also spannend und würde ich auch genauso unterschreiben. Du hast eben gerade auch was äußerst Bemerkenswertes gesagt, wo ich nochmal drauf eingehen möchte. Du hattest kurz über Messbarkeit gesprochen. Wie messe ich denn den Erfolg von GEO für den CFO, damit klar wird, die Investitionen rechnen sich?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir bewegen uns ja bei ChatGPT, Gemini und diesen ganzen KI-Systemen auch ein bisschen so in der Blackbox, weil wir natürlich nicht die Daten haben, die OpenAI nicht öffentlich macht. Und das Problem ist, dass wir halt von so klassischen SEO-Metriken weg müssen, weil halt die Logik irgendwo anders ist und die Suchjourney ist auch ein bisschen anders. Und ich habe ja am Anfang gesagt, auch diese Sichtbarkeit passiert nicht über Klicks, sondern halt mehr über Erwähnung und Semantik, was ja viel qualitativer ist als quantitative Klicks und Webseitenbesuche und sowas. Wir arbeiten da auf mehreren Ebenen. Also bei uns so die erste Ebene ist die AI Share of Voice und die Zitation. Also wie oft eine Marke in den KI-Antworten dann vorkommt oder zitiert wird, im Vergleich auch dann zu Wettbewerbern zum Beispiel. Und das lässt sich halt mittlerweile sehr gut abbilden, wenn man so ein Prompt-Set hat und das dann immer wieder gegen die KI sozusagen ballern lässt und dann die Antworten vergleicht, wie sie sich verändern. Ne, wir machen auch immer mehrere Durchläufe, weil wenn du einmal was gesucht hast, verändert sich die Antwort, wenn du die gleiche Frage stellst und so. Das müssen wir dann halt eine cleane Basis haben. Und das zweite ist dann sowas wie Sentiment und Favorability, also wie wird deine Marke in der KI-Antwort beschrieben oder dargestellt, eher positiv, eher negativ. Ich habe ja eben gesagt, es gab so eine Marke, die hat dann so mit so Mythen gekämpft und mit Problemen, die irgendwo aufgekommen sind. Und man muss dann halt gucken, welche Attribute nennt die KI, welche Produkte empfiehlt sie. Genau, und dann als dritte kann man dann halt noch so Business-Metriken halt reinbringen. Man kann auch messen, wie KI-Klicks sozusagen reinkommen dann auf die Webseite. Das ist aber schon ein bisschen komplizierter, aber man kann schon rausfinden, welche Nutzer aus KI-Systemen dann sozusagen konvertieren und dann auch kaufen zum Beispiel. Und es gibt halt einen Punkt, den ich bei dem Messen sehr, sehr wichtig finde. Das ist alles, was so Risikomanagement angeht. Also wenn eine KI natürlich maßlos falsche und negative Dinge über deine Marke erzählt, dann kann das ja enorme Auswirkungen nicht nur aufs Image, sondern auch auf Abverkäufe haben. Und das ist auch immer so eine Sache. Also die Markenreputation muss auch immer mitgemessen werden sozusagen. Und ja, damit man sich halt nicht fragt, ja, warum brechen jetzt die Umsätze ab? Ja, vielleicht hat irgendeine Community mal dazu aufgerufen, weil sie dich einfach scheiße findet.
Ja. Wenn wir nochmal so 10 Jahre weiterdenken oder 5 oder 1, man weiß es ja nicht, wäre ja der nächste Schritt eigentlich dann Agenten, die eigenständige Kaufentscheidungen für uns Menschen treffen. Ist GEO dann überhaupt noch in der Art, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, relevant? Und auch, also wie bleibe ich denn als Marke sichtbar, wenn auf einmal Agenten die Kaufentscheidung treffen für Menschen?
Ja, das ist so ein bisschen eine philosophische Frage auch. Da habe ich auch letztens mit jemandem drüber gesprochen, wo ich dann meinte, ja, wenn jetzt irgendwie langsam Shops, so Online-Shops, wenn du in KI schon shoppen kannst, dann wird ja jeder Online-Shop eigentlich irrelevant, weil du alles halt in KI machst. Ne? So ein bisschen die zukünftige Wahrsagekugel jetzt. Aber ich glaube, dass GEO jetzt halt erst richtig losgeht. Im Moment optimieren wir halt so, dass Menschen die KI-Antworten noch lesen und in Zukunft, ne, wie du sagst, dann irgendwann entscheiden dann die KI-Agenten eigentlich für uns und das verändert halt alles, weil einem Agenten ist ja irgendein emotionaler Werbeslogan ziemlich egal. Der bewertet nur so Preis, Vertrauenswürdigkeit, Lieferfähigkeit, Produktdaten, Bewertungen, ne? Also alles, was so ums Produkt herum geht. Also muss man schon sagen, dass GEO viel datengetriebener wird. Das heißt aber auch, dass Marken das alles maschinenlesbarer und viel mehr mit Daten füttern müssen. Also ne, Produktinformationen, Inhaltsstoffe, technische Daten, das muss alles irgendwo aufgeführt werden und wenn es hässliche Tabellen sind, aber ne, das wird dann auch Reputation und Glaubwürdigkeit am Ende bedeuten. Ich glaube halt auch, dass viele Marken jetzt anfangen werden, halt um diese Aufmerksamkeit zu konkurrieren. Ne? Also viele Marken fangen jetzt an, oder haben jetzt die letzten Jahre so auf Social-Algorithmus optimiert, ne, damit das halt schön Reichweite gibt, schön Engagement gibt und sowas. Wenn der Agent das im Endeffekt macht, dann muss der ja glauben, dass die Marke die beste Wahl ist. Und deswegen wird Geo dann langfristig größer und wir bewegen uns halt mehr in einer Suchmaschinenökonomie, die zu einer Empfehlungsökonomie wird. Ne? Also früher mussten Marken irgendwo gefunden werden und künftig muss es eigentlich so sein, dass die KI dich empfiehlt und dich recommendet, um da noch mithalten zu können.
Spannend. Ich könnte jetzt noch 3 Stunden weiter mit dir über das Thema sprechen. Ich würde mir voll wünschen, dass wir nochmal ein Follow-up-Gespräch machen. Vielleicht in 6 Monaten in einem Jahr und mal gucken, was es dann so für Best Practices auf dem Markt gibt. Wir haben ja immer noch 3 Abschlussfragen und vor allem die erste ist natürlich sehr, sehr spannend jetzt für dich. Und zwar, wie arbeitest du denn aktuell mit KI?
Ja, wie arbeite ich mit KI? KI hat meinen Job schon übernommen. Nein, ich habe so verschiedene, ich benutze verschiedene KIs, verschiedene Modelle und habe auch so meine eigenen Agents gebaut. Das ist hauptsächlich eigentlich so eine Mischung aus Sparring, also alles, was so ein bisschen Diskussion ist, wenn mal kein Kollege zur Hand ist. Für mich ist das ein super Rechercheassistent. Ne? Es macht alles viel, viel schneller und leichter. Und man muss auch sagen, einige Modelle können halt auch sehr gut Analyse. Also ne, früher musste ich irgendwie alle Informationen in 10 Tabs mir selber zusammensuchen. Heute macht die KI da ganz schnell Muster und große Datenmengen können analysiert werden und ja, komplexe Themen können auch so einfach wie möglich runtergebrochen werden. Aber da sieht man halt auch, wie sich ja Geo und AI-Search sozusagen auch im Berufsfeld dann ändern, ne, wie sehr uns das beeinflusst. Und ich würde sagen, ich benutze auch KI sehr oft so, was so Strukturierung angeht, auch manchmal so Ideation. Ne? Man kann ja auch so Synthetic Audiences bauen und kann dann mal sagen, die mit Zielgruppendaten, mit Marktforschungsdaten füllen und kann dann mal nachfragen, so hey, wenn ich jetzt den Slogan nehme, findest du den dann gut oder findest du den doof? Und das ist eigentlich so das Wichtigste auch in meinem Job, dass die KI halt irgendwie Geschwindigkeit liefert, aber alles, was irgendwie Kontext, Kreativität ist, strategisches Denken, da kommt immer noch mal mein Bier dann dazu. Und dieser menschliche Faktor, der bleibt dann trotzdem auch noch wichtig, aber hauptsächlich so, ja, Strukturierung, Sortierung und Analyse auch.
Cool, makes sense. Und nächste Frage, was ist das Geilste, was du auf Social in letzter Zeit gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann ein Creator sein, kann ein Ad gewesen sein, nur whatever it might be.
Ja, also ich muss sagen, mein Guilty Pleasure ist halt wirklich so das, was mit KI eigentlich erstellt wird. Also
very on brand.
Ja, very, very, very much my topic. Ne, es gibt ja so sehr viel dieses Slop, diesen KI-Bullshit, der irgendwo fließt. Also den meine ich jetzt auch gar nicht so. Der kann zwar auch mal witzig sein, aber ich finde eigentlich witzig diese KI-generierten Lieder aus so vulgären Ausdrücken oder diese WhatsApp-Konversationen, die so mit einem KI-Lied unterlegt werden. Das finde ich sehr, sehr witzig, weil ich es irgendwo auch clever finde. Ne? Also ich glaube, es gab ja jetzt auch diese Moore-Songs zum Beispiel, die von Hater mit dazu
fanden. Ja.
Also es ist halt dieser Community oder dieser organische Inhalt dann, der halt mit KI unterstützt wird. Den finde ich sehr, sehr witzig, aber wenn es um eine Kampagne geht, muss ich sagen, gab es einen besonderen Schafcase von Penny, den ich sehr gut
fand. Oh my goodness!
Natürlich auch überall kam, weil ich liebe Penny auch sehr. Und das, um die Brücke dazu zu schlagen, ich dachte auch erst, das wäre KI. Ne? Ich glaube, viele Leute haben halt gedacht, dass dieser Content, wo die Schafe da in den Penny reingelaufen sind, dass das KI war. Und ich finde halt, dass es am Ende sehr gut jetzt im Kommunikationsmix so aufgenommen und ausgeschlachtet wurde und ne, diese Glaubwürdigkeit, dass das wirklich for real war, wiederhergestellt wurde. Und das ist genau die Währung im Internet, die ich eigentlich meine. Ne? Nicht nur Reichweite, sondern Glaubwürdigkeit. Und ich glaube halt, dass das genau das ist, wo Kommentare, Reactions, Community-Diskussionen dann ja auch langfristig auf Geo einzahlen. Und das war so die coolsten Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe in letzter Zeit.
Geil, okay. Letzte Frage. Wer soll nach dir auf dem Podcast-Stuhl sitzen?
Auf dem heißen Berliner Stuhl?
Ja.
Ich glaube, was ich interessant wäre, wenn jemand das aus einer dieses Geo-Thema aus einer ganz anderen Perspektive mal beschreibt. Also vielleicht irgendein Creator, der irgendwo versteht, wie er jetzt auf Plattformen anders Aufmerksamkeit von Maschinen auch generiert. Leider glaube ich, dass das noch keiner so richtig gut kann. Ich habe es bis jetzt noch nicht so richtig gut gesehen. Aber wenn ihr da jemanden findet, du, dann bitte den. Oder vielleicht jemanden auch aus der Tech-Welt. Also wenn ich jetzt so an KI-Produkte denke, dann denke ich so an Nick Turley, OpenAI, jemand, der wirklich daran arbeitet und aus erster Hand sagen kann, wie sich Suche und digitale Kommunikation verändert. Beziehungsweise oder als drittes, wir sind ja eben auch so ins Philosophiefach abgedriftet, wenn man jetzt so bedenkt, okay, was ist denn auch kritisch gegenüber KI? Ne? Wie muss man umgehen mit Vertrauen, Manipulation auch und Datenqualität und wie verändert sich irgendwie menschliche Kommunikation? Dann könnte, weiß ich nicht, so ein Philosoph wie der Precht oder so auch gut da sitzen. Die Gespräche finde ich eigentlich am interessantesten, wenn natürlich so unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, so Marketing, Technology, Culture, vielleicht auch ein bisschen Psychology und Philosophy und dann wird das KI-Thema mal ein rundes Ding.
Geil, spannend. Richtig cool, Martin. Tausend Dank, dass du da warst.
Ja, gerne.
Und wir machen ein Follow-up, 6 Monate, 1 Jahr und dann gucken wir mal, wie es mit Geo vorangekommen ist.
Und dann schauen wir mal, was alles noch wahr ist, was ich gesagt
habe. Genau.
Oder ob wir nur noch Agenten sitzen, die den Podcast machen,
anstelle von uns. Das kann natürlich auch sein, ja.
Danke dir,
sehr tschüss. Schön. Vielen Dank.
Danke, Martin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Herzlich willkommen bei der Hundepause. Heute stelle ich euch Polly vor, eine ganz tolle Hündin auf der Suche nach einem Zuhause, was viel Zeit für sie hat. Sie war nämlich tatsächlich nicht viel alleine, das heißt, sie kann auch nicht ganz so gut alleine bleiben, das kann man aber auch trainieren. Und sie hätte gerne ein Haus mit Garten, weil das kannte sie schon aus ihrem vorherigen Zuhause. Ihre Halterin konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern, aber sie ist wirklich ganz lieb, ganz entspannt. Ich kann gar nichts Negatives über diesen Hund sagen, außer vielleicht, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit alleine sein sollte. Es wäre ideal, wenn jemand einfach viel Homeoffice machen kann oder den Hund vielleicht auch mit ins Büro nehmen kann. Und sie ist eine kleine sensible Maus, also so der mittendrin Stadttrubel ist vielleicht nichts für sie, aber ich denke, das könnte man auch trainieren. Ihr findet sie wie immer auf der Website vom Berliner Tierheim.
Wir hoffen, euch hat diese zweite Podcast-Folge aus unserem kleinen Sommerhaus, die zweite und letzte Podcast-Folge aus unserem Sommerhaus gefallen. Wie immer freuen wir uns sehr auf Austausch. Deswegen schickt uns eure Gedanken, Fragen, Themen, Leute, die ihr gerne mal hier im Podcast hättet. Oder lasst uns auch über das ganze Thema Geo und Social und Creator auf LinkedIn diskutieren, auf Instagram, wo auch immer. Wir freuen uns sehr, da mit euch im Austausch zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße aus Mallorca und bis bald.
Social Media Flow, der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei. Mit Social Vita dabei. Der die das Ohr so schnell. Social Vita immer aktuell.